Auf now.ch war es zu lesen, dass der Sportchef vom FCZ, Milos Malenovic, sei ausgerastet, weil das Talent von U16-Nationalspielern zum FC Basel wechselt. Er hat ihm gesagt, verpiss dich, und hat vor ihm auf den Boden gespeuzt. Ist das ein Delikt, jemandem auf den Boden zu speuzen? Wenn man mal davon ausgeht, dass die Mitteilung stimmt.
Das überrascht mich aber gerade ein bisschen. Also jemand anspeuzen ist, glaube ich, eine Tätlichkeit oder kann eine Tätlichkeit sein. Vor jemandem auf den Boden speuzen, ja, müssen wir höchstens über die kantonalen Strafbestimmungen, gibt es sicher irgendwo ein Verbot, dass man vom Boden speuzen darf. Und sonst allenfalls etwas richtig Ehrverletzung.
Ja, eine Beschimpfung.
Ja, also ich hätte von dem sowieso nie erfahren, wenn der FCZ nicht eine Medienmitteilung rausgelassen hätte.
Eben, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wie hättest du reagiert? Sagen wir, es wird in Online-Medien etwas kolportiert, wo du der Meinung bist, es stimmt nicht. Dann würdest du wahrscheinlich nicht für deinen Klienten Medienmitteilung rauslassen, sondern würdest schauen, dass das gelöscht wird.
Also gelöscht ist es ja gerade worden, oder?
Es ist gelöscht worden, ja.
Ich weiss nicht genau, wie die Streuung war, ob es schon viele Kommentare hat auf dem now.ch-Artikel, bevor er gelöscht worden ist, wie relevant das war. Vom Gefühl her, ich würde sagen, es hat es eigentlich eher grösser gemacht und es hat mehr Publikum erreicht und es ist prominenter geworden, als wenn man einfach hindurch versucht hat, die Löschung durchzusetzen.
Mhm. Das fällt mir sowieso jetzt neuerdings beim FCZ ein bisschen auf, dass vor allem wieder sehr viel Unruhe ist. Ich meine, der Vorgänger von Malenovic war eigentlich in den Medien nicht präsent gewesen, der hat still hinten seine Arbeit gemacht.
Zum Glück sind wir ein StPO-Podcast und kein FCZ-Podcast, sonst würde ich ja nicht da hocken und ich... Du mich da jegliches Kommentars verweigern, hast du sicher Verständnis
dafür. Du weißt, ich bin auch verleumdet worden. Nach dem letzten Podcast, wo ich ja die GC-Hymne zu deiner Ehre abgespielt habe. Ich war am Freitag an einem Apero und dann habe ich gefragt, wo du gehst, ein Derby? Und ich habe gesagt, ja sicher, ich gehe jedes Derby. Und dann hat es geheißen, ja, aber du bist ja GC-Fan. Und dann kommen wir auf die Idee, ja, ich habe ja die GC-Hymne abgespielt. Also ich werde das nie mehr machen.
Jetzt kommst du endlich mal ein Kompliment über und kannst es nicht annehmen.
Also Gregi, gehen wir zu unserer Kernkompetenz.
Also gehen wir einfach zu dem, wo wir darüber reden, ob es unsere Kernkompetenz ist. Das frage ich mich tagtäglich, wenn ich mich da durch meine Mandate kämpfe.
Wieso, hast du heute einen schlechten Tag, oder was ist?
Nein, aber es ist halt, ja, also unser Beruf ist schon... Viel, viel Frustration und weniger Lichtblick. Das ist ein bisschen die masochistische Ader, die wir Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger offenbar haben. Dass wir uns das, teilweise fühlt sich an, als ob man uns das antönt.
Also die Frustrationstoleranz ist schon eine wichtige Tugend, die wir mitbringen müssen. Aber wir haben das in den Job gewählt, ohne recht zu wissen, was wir da wählen. Aber wir wollen jetzt auch nicht so schwarz sehen.
Genau, gehen wir zum wichtigsten Personalbeweis, wo gefühlt 80 oder 90% der Schuldsprüche beruht, nämlich um Zeugenbeweis. Und da sind wir beim Artikel 162 angelangt, beim Begriff Zeugin oder Zeuge.
Ja, also ich vernehme seit der Königsbeweis. Ich würde sagen, die beschuldigte Person mit ihren Aussagen und dann natürlich Zeugenaussagen.
Genau, ich habe da mal von Legalis das PDF vom Artikel 162 auf ChatGPT hochgeladen und ChatGPT gebeten, dass ich 5 Sätze zusammenzufassen, das Dokument. Und ChatGPT meint, das Dokument erläutert Artikel 162 der Schweizerischen Strafprozessordnung, der sich mit der Rolle und Definition von Zeugen in Strafverfahren beschäftigt. Es unterscheidet zwischen materiellen und formellen Zeugenbegriffen und betont die Bedeutung von Zeugenaussagen für die Aufklärung von Fällen. Zudem werden rechtliche Rahmenbedingungen für die Zulassung von Zeugenaussagen und die prozedurale Behandlung von Zeugen diskutiert. Es hebt die Wichtigkeit der prozeduralen Klarheit und rechtlichen Präzision für die Fairness und Integrität des Strafjustizprozesses hervor. Schließlich behandelt es auch die Anforderungen an Zeugen wie Wahrheitspflicht und den Ausschluss bestimmter Personen als Zeugen aufgrund von Beteiligung oder Interessenskonflikten.
Das ist jetzt sehr technisch.
Absolut, völlig nicht brauchbar. Aber
völlig nicht brauchbar. Es ist ja schon so, also ChatGPT ist gut für Zusammenfassungen oder für Übersetzungen, aber so wirklich für juristische Knochenarbeit ist es noch nicht zu brauchen. Ich finde es noch gut, wenn es so unseren Bundesgerichtsentscheid zusammenfasst, aber dann sagen, subsumier das, ist noch sehr schwierig. Also man muss viel Wissen haben, um nachher mit diesen Ergebnissen zu arbeiten.
Ja, es gibt da so ein neues Paper, das heisst Better Call ChatGPT, wo relativ beeindruckende Schlussfolgerungen hat, erhebliche Zeitersparnis, gerade bei den grossen Kanzleien mit ihren Juniors, wo man dann massiv kann, Arbeitsstunden einsparen kann, wenn es gerade um Zusammenfassen geht, um eine Recherche. Dort geht das mit 7 Meilenstiefeln voran und was heute noch nicht ist, wird morgen sein.
Ja, das ist schon klar, das ist schon klar. Also Zeugen ist man, wenn kein Anhaltspunkt besteht, dass man in strafrechtlich relevanter Art und Weise an dieser Sache beteiligt ist, wo man einem würde befragen.
Also man darf nicht beteiligt sein, man muss potenziell können der Aufklärung von der Tat dienende Aussagen machen und man ist nicht Auskunftsperson.
Jetzt gerade Auskunftsperson, frage dich, wann würde man jetzt eine Person als Auskunftsperson befragen und nicht als Zeuge?
Ja, wenn die Voraussetzungen von der Auskunftsperson in Artikel
178 fortfolgen dürfen. Okay, aber wenn in dem Moment, wo du einen minimalen Verdacht hast, dass der Zeuge sich strafrechtlich relevant verhalten hat, würdest du ihn als Auskunftsperson befragen?
Richtig.
Dann nicht Zeugnis ablegen können Leute unter 15 Jahren. Das ist dann im 163er. Und eben dann der 178er, wo wir später auf den zu reden kommen. Wie es mit Kronzeugen in der Schweizer Strafprozessordnung?
Gibt es nicht.
Wie würdest du jetzt sagen, im Zusammenhang mit dem abgekürzten Verfahren, ist das nicht auch eine Art Kronzeugenregelung, wo man, also unter Kronzeug verstehe ich jetzt eine Person, die eigentlich beschuldigte Person ist, mit der Behörde zusammenarbeitet und darum milder bestraft wird oder gar nicht?
Genau, also insofern eben keine Zeugin oder keine Zeuge, wie wir es jetzt heute besprechen wollen, sondern jemand, der eigentlich sozusagen einen Sack kann zumachen mit seinen Aussagen, kann durchaus auch eine unbeteiligte Person sein, wo man dann einfach entsprechenden Schutz gewährt. Das haben wir schon besprochen. Da gibt es diese Schutzmassnahmen. Also dort gibt es insofern eine Art Kronzeuge. Aber Kronzeuge im herkömmlichen Sinn ist eigentlich ein Insider oder eine Insiderin, die kann Angaben machen, die man sonst nicht oder sehr schwer ankäme. Und das ist jetzt bei uns. Gibt es höchstens durch informelle Abreden oder eben im Rahmen von einem abgekürzten Verfahren, was prozessual aber wieder sehr schwierig ist. Bei vereingeführten Verfahren, Abtrennungen kann man sich wehren. Welches Hauptverfahren macht man denn zuerst, wegen der Präjudizierung etc.? Das ist nicht ganz einfach.
Was man ein bisschen erlebt oder einmal auch gehört, das sind so informelle Absprachen.
Genau. Aber eben sind wir eigentlich immer noch beim Begriff. Und vielleicht noch wichtig, der Gegenstand des Zeugnisbeweises. Es müssen einfach Angaben sein, potenziell Angaben sein, die zumindest mittelbar entscheiderheblich sein können. Also so die klassische Leumundszeuge. Frau Staatsanwältin, Herr Staatsanwalt, hören Sie doch mal XY an. Dann erfahren Sie, wie nett mein Klient ist. Wird in der Regel nicht abgelassen. Das ist nicht relevant für den in Untersuchung stehenden Sachverhalt.
Jetzt eine kleine Anwaltsprüfung mit dir, Gregi, betreffend einer Änderung von der Verfahrensrolle. Was ist mit der Aussage, wenn jemand zuerst als Zeuge einvernommen wird und sich später herausstellt, dass man ihn hätte als beschuldigte Person befragen?
Wenn es im Zeitpunkt der Zeugeneinvernahme schon Hinweise gegeben hat, ausreichende Verdachtsmomente?
Nicht einmal, sondern es gibt einfach eine Einvernahme als Zeuge und später switcht er dann in die Rolle der beschuldigten Person.
Also auf das Risiko hin, mich vollends zu blamieren, absolut unverwertbar.
Das ist umstritten, ob man es unter Artikel 141 Absatz 1 oder 2 subsumiert. Aber es ist klar, dass das beweismässig nicht verwertbar ist.
Weil man eben eine Aussagepflicht hat und das mit dem Mitwirkungsverweigerungsrecht in einem nicht auflösenden Widerspruch steht.
Was ist, wenn du eine ursprünglich beschuldigte Person in einem abgetrennten Verfahren ist bereits rechtskräftig abgeurteilt oder das Verfahren ist eingestellt worden? Darf denn diese Person als Zeugin einvernommen werden?
Das ist einer von meinen absoluten Lieblingsentscheiden vom Bundesgericht. Selbstverständlich und zwar zwingend.
Können Sie Ironiezeichen machen?
Selbstverständlich, wenn man rechtskräftig verurteilt worden ist, selbst wenn die Abtrennung nicht zulässig gewesen wäre, wird man nachher als Zeugen einvernommen. Das hat das Bundesgericht mit einem sehr detaillierten Entscheid hergeleitet. Und seither gibt es leider teilweise tatsächlich das Bubentrickli, dass man mitbeschuldigte Person in einem Strafbefehlsverfahren aburteilt oder die gar nicht checkt, wie schnell es geht und auf einmal vor der Situation steht, dass Zeugen als Zeugen einvernommen zu werden und muss einen Mitbeschuldigten belasten oder potenziell belasten, obwohl sie das eigentlich gar nicht will.
Ja, das ist eigentlich unglaublich. Und als Mitbeschuldigter hast du dann einmal gar kein Verfahrensrecht unter Umständen. Zum Beispiel, weil der Tabtrennung gar nicht mitteilt wird oder eben einen Strafbefehl, hast du ja gar kein Parteirecht.
Das ist ein Entscheid, den ich einfach nicht verstanden.
Nein, das verstehe ich nicht. Und das ist auch, weißt du, vor dem Fairness-Prinzip. Und das ist so eine Aufforderung, umgehen ein bisschen die StPO. Das war, glaube ich, mit dem Artikel 162. Jetzt, du merkst schon, die FCZ umtreibt mich momentan ein bisschen. Leider ist jetzt der Bo zum 1 gewechselt, zum zweitletzten von der Bundesliga. Du freust dich wahrscheinlich.
Duri, mach doch eine neue Podcast-Serie auf mit der Nina und redet den lieblangen Tag über die FCZ. Ich tue mich dem sehr gerne entziehen.
Meinst du, der Bruno Berner um GC-Spiel bringen? Meinst du, der Bruno Berner ist noch lange Trainer bei GC?
Mit jedem Besitzerwechsel gibt es in der Regel neue Dynamik, neue Vorstellungen. Der Posten steht sicher zur Diskussion, auf Ende Saison, ja.
Ich habe gehört, dass der Vicky im Gespräch sei.
Ja, man hört noch viel
näher. Ja. Aber das fände ich ein Hammer-Trainer.
Zeidler?
Ja. Ja, ich hoffe alles nicht. Ich hoffe es alles nicht.
Gut, also bleiben wir am StPO treu. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.